Ihr hört eine Sonderfolge unseres Podcasts Friday. In dieser Folge haben wir die Keynote unseres Speakers Florian Bernschneider live auf der Veranstaltung UpToDate am 20. Februar 2025 aufgezeichnet. Das Thema: die große New Work Blase, Glanz, Gloria und Bürohunde. Viel Spaß beim Anhören.
Friday, ein Podcast deiner Volksbank Jever.
Ich darf sozusagen den theoretischen Teil der New Work-Frage klären, der praktische Teil folgt dann. Ich gebe mir trotzdem Mühe, dass es nicht ganz so trocken wird. Mein Vortrag heißt die große New Work-Blase, von daher wollen wir dem Thema so ein bisschen auf den Grund bringen, ist New Work eigentlich noch Thema oder nicht? Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte ein wenig Sorgen, ob diese Veranstaltung überhaupt stattfindet. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, Marco, wir hatten Kontakt. Das ist eine ganze Weile her, dass du gesagt hast, wir wollen was zu New Work machen. Und ihr habt euch dann entschieden, ihr wollt auf diese wunderbaren Räumlichkeiten warten. Und ich kann das total gut verstehen, weil das sind total tolle Räumlichkeiten, in denen dieses Event jetzt stattfindet. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass die Zeit gegen uns arbeitet. Weil euer Format heißt ja UpToDate. Und damit muss es sich ja um ein brandaktuelles Thema handeln. Und im letzten Jahr ging das so langsam los. Ich habe hier von der Tagesschau aus dem April mitgebracht, ist New Work schon wieder out? Dann gab es Nachrichten wie diese hier. Der Swissre-Chef wurde gegangen, weil er zu sehr Wohlfühlmanager war. Ja? Man braucht in konjunkturellen Krisen jetzt wieder harte Manager, nicht diese Obstkorb-Typen. Von daher ist es vielleicht sogar berufliches Risiko, dass ihr hier sitzt, ja? Euch mit so schönen Wetterthemen zu beschäftigen. Und Ende letzten Jahres kam dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit, warum New Work zu scheitern droht. So. Ich bin ganz ehrlich, mich haben diese Schlagzeilen gar nicht so sehr überrascht, weil wer dem Epizentrum von New Work, und das ist das Silicon Valley, folgt, der hat schon ein Jahr vorher mitbekommen, dass da irgendwas im Argen ist und Gewitterwolken aufziehen. Ich habe euch auch hier ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel hat Salesforce erklärt, es gibt keinen Barista mehr. Also die Mitarbeiter von Salesforce mussten sich ihre fancy Chai Latte mit der Hafermilch wieder selber machen. Da hat jetzt kein Barista mehr auf sie gewartet. Google hat 31 Physiotherapeutinnen und Therapeuten entlassen. Also Massage zwischen den Terminen ging dann auch nicht mehr. Facebook hat den Wäscheservice eingestellt. Ja, die Mitarbeiter von Meta müssen ihre Sachen wieder selbst waschen. Vielleicht auch einfach die dreckige Wäsche in Social Media, ist ja so ein bisschen das Geschäftsmodell von denen. Auf jeden Fall sind hier die dunklen Gewitterwolken aufgezogen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen wir denn daraus? Und ich glaube, es gibt so im ersten Effekt zwei Optionen, die man daraus ziehen kann. Die erste ist vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich finde, es ist eine Option. Ihr kauft euch einfach das Bällebad, was ihr in eurer Firma eigentlich schon immer haben wolltet, aus der Insolvenzmasse von irgendeinem hippen Tech-Unternehmen, das das jetzt nicht mehr braucht. Ja? Das ist super mittelständisch gedacht. Ihr handelt antizyklisch. Ihr steigt ein, wenn die Preise tief sind und irgendwann wird der Hype dann schon wieder losgehen. Von daher kann das ja tatsächlich eine Option sein. Das antworten mir die wenigsten, wenn ich sie frage. Die meisten Mittelständler, mit denen ich so Kontakt habe, die lehnen sich ein bisschen selbstgefällig auch zurück und sagen eher das hier. Ich habe schon immer gesagt, das ist alles ein riesengroßer Quatsch. Und sobald der erste wirtschaftliche Druck kommt, werden die Obstkörbe verschwinden und dieses ganze Shishi ist wieder weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich mit beiden Optionen nicht so richtig wohl. Ja, ich will kein Bällebad aus der Insolvenzmasse kaufen, aber ich will das Thema New Work auch nicht beiseite legen. Und deswegen habe ich für mich nochmal reflektiert, was würde der Vater von New Work dazu eigentlich sagen? Und ich weiß nicht, wer kennt diesen Mann da? Sehr gut, so ein paar New Work-Enthusiasten sind hier. Das ist Frithjof Bergmann. Wenn ihr euch mit dem Thema New Work beschäftigt, kann ich euch nur empfehlen, diesen Mann mal anzugucken. Der ist Soziologe, Philosoph, Arbeitswissenschaftler und hat einen Großteil seiner Karriere in den USA verbracht, in der Zeit, als die USA wirklich Struggle mit ihrer Automobilindustrie hatte. Und er hat damals untersucht, was macht man mit den ganzen Leuten, die die Fabriken auf einmal nicht mehr brauchen, und hat den Begriff New Work geprägt. Das heißt, wenn wir hier heute eine Veranstaltung zu New Work machen, ist das der Mann, dem wir diese Begrifflichkeit verdanken. Und ich hatte das große Privileg, Frithjof Bergmann einmal live zu erleben. Und zwar war ich eingeladen von Xing in Hamburg, haben die so ein großes Event gemacht, NWX hieß das, im Jahr 2017. Und da saßen, so wie wir jetzt hier, die ganz fancy Personaler aus Deutschland, aus den großen Konzernen und HR-Vordenker und so weiter. Und wir haben den ganzen Tag darüber diskutiert, ob es neue Farbkonzepte gibt, mit denen man Mitarbeiter motivieren kann, wie man Yoga in den Arbeitsalltag integrieren kann und was gesunde Ernährung im Unternehmen bedeutet. Und dann kam er und wurde von dem Moderator gefragt, wie findet er denn das, was wir da so den Tag über diskutiert haben? Und ich habe den Videoschnipsel mal mitgebracht.
Jobarbeit, auch wenn es alle möglichen netten Dinge hat, die ihr so zauberhaft mit so viel Charme beschreibt. Aus meiner Sicht, das sind alles Arten und Weisen, Jobarbeit mit einem Miniskirt zu verdrehen.
Und ihr
Danke.
Ihr seht den verhaltenen Applaus, weil er hat uns da wirklich eins ins Gesicht gegeben. Er hat gesagt, das, was ihr alles macht, das hat mit New Work nichts zu tun. Das ist Jobarbeit im Miniskirt. Und ich kann euch allen nur empfehlen, diesen Vortrag gibt es noch bei YouTube. Und wenn ihr euch über New Work informieren wollt, lohnt es sich auf jeden Fall, das mal anzugucken. Ich glaube, wir können den Link auch rumschicken. Von daher, das sollte man nicht machen, so ein QR-Code. Jetzt holen alle ihre Handys raus. Ihr schickt das rum. So, also zurück. Was hat er gesagt? Das ist alles nur Lohnarbeit im Minirock. Also das hat mit New Work eigentlich so richtig nichts zu tun. Lohnarbeit im Minirock, nicht, dass es da irgendwie dann nachträglich schlechte Nachrichten gibt. Das war 2017. Wir haben mittlerweile alle ein Semester Gender Studies hinter uns. Heute würde er sagen, ein Tischkicker macht noch kein New Work. So, und damit hat er natürlich recht. Und versteht das nicht falsch, es lohnt sich weiter in Inneneinrichtungen zu investieren. Ihr seht an diesen Räumlichkeiten, wie unglaublich inspirierend das sein kann. Aber machen wir nicht den Fehler zu meinen, nur weil wir eine fancy Einrichtung haben, leben wir automatisch New Work. So einfach ist es nicht. Mein Vorschlag ist heute für euch, ich möchte euch einladen, dass wir nicht über solche Oberflächlichkeiten wie Inneneinrichtung diskutieren, sondern über drei Themen, die ich glaube, sich anbieten, mal einen Gang tiefer zu gehen, ein bisschen einen Tiefgang in die Diskussion reinzubringen. Und ich möchte euch herzlich einladen, vielleicht auch das Schubladendenken dabei auszuschalten. Ich will das zu meiner Vita sagen, ich saß mal für die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Ich hatte den Job, den Henning hier bei euch hat, für den Arbeitgeberverband in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Also ich glaube, ihr könnt mich relativ gut in eine wirtschaftspolitische Schublade jetzt reinstecken. Und trotzdem, lasst diese Schubladen mal zu, weil wenn wir beim Thema New Work vorankommen wollen, glaube ich, muss man eine gewisse Offenheit mitbringen. Und im besten Hegelschen Sinne versuche ich mal aus These und Antithese, dass vielleicht was Besseres draus wird. Lasst uns anfangen mit der Vier-Tage-Woche. Eine Diskussion, die dieser Tage ja wirklich sehr intensiv geführt wird. Und ich weiß nicht, ob es hier in Wilhelmshaven bei euch in der Ecke diesen Witz auch gibt. In Braunschweig machen den viele Mittelständler, die sagen, Vier-Tage-Woche finde ich super. Weiß jemand, wie der Witz weitergeht? Nee? Okay, dann sage ich ihn euch. Vier-Tage-Woche finde ich super. Die habe ich nämlich Dienstagabend schon rum. So. Und ich gestehe, ich habe auch nett gelächelt, als ich diesen Witz das erste Mal gehört habe, weil das so ein bisschen auch mein Arbeitsethos ist. Ich arbeite gerne, ich arbeite viel, ich habe da Spaß dran und ich erwarte auch von meinem Team viel und hart zu arbeiten, gerade wenn es die Wurst geht.
Noch nie haben Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viele Stunden gearbeitet wie im vorigen Jahr. Deshalb ärgert es mich, wenn manche abschätzig vom Freizeitpark Deutschland reden. Oder wenn gefordert wird, das Renteneintrittsalter anzuheben.
So, und dann kommt er. Und was stimmt denn jetzt eigentlich? Also auf der einen Seite dieser Mittelstandswitz, der uns sagt, ey, wir arbeiten alle eigentlich zu wenig. Wir müssen mal wieder die Ärmel hochkrempeln in Deutschland, um einen Gang nach vorne zu kommen. Und dann kommt Olaf Scholz zum 1. Mai letzten Jahres und sagt, nee, wir arbeiten so viel wie nie zuvor. Jetzt seid ihr alle in Bundestagsstimmung, deswegen kurzer Faktencheck. Hat Olaf Scholz recht? Naja, die OECD beweist, die Deutschen arbeiten weltweit am wenigsten. Das seht ihr hier. Hier steht Germany, ja, schrecklich. So, und da kannst du ja drüber nachdenken, wie lange will ich in diesem Land eigentlich noch leben? Vielleicht sollten wir irgendwo hingehen, wo ein bisschen mehr gearbeitet wird, wo die Leute noch anpacken wollen. Also habe ich abends mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, welches dieser Länder kommt denn für dich in Frage? Also Russland war relativ schnell raus und wir sind uns auch ansonsten noch nicht so richtig einig, wohin wir jetzt unseren Wohnsitz verlegen wollen. Denn das ist nämlich auch Teil der Wahrheit. Wenn man sagt, das hier ist katastrophal schlimm, dann wäre das hier ja im Zweifel das Schlaraffenland, in das wir alle hinwollen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Dann habe ich versucht, mit dem IMD-Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit unterschiedlicher Staaten der Sache noch mal ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen. Das kennt ihr. Deutschland ist zwischen Platz 20 und 30. Von Jahr zu Jahr wird das alles schlechter. Ich erinnere euch noch mal hier dran. Also gucken wir mal, wo so unsere Nachbarn sind. Dänemark, Niederlande. Oha, Dänemark ist auf Platz 3. Niederlande ist auch ganz oben. Also eine Korrelation von Arbeitszeit zu der Wettbewerbsfähigkeit, ich weiß gar nicht, ob es die so richtig gibt. Ich sage das, weil ich Angst habe, dass wir uns das vormachen. Es gibt die steuerfreie Überstunde in Deutschland und auf einmal läuft der Laden wieder. Vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Zur Aufklärung des Faktenchecks vielleicht auch nochmal, warum sieht das überhaupt so aus? Weil hier die Gesamtarbeitsstunden aller Arbeitstätigen zusammen addiert werden und dann eben geguckt wird, wie viel ist das pro Kopf verteilt. Und das heißt, in strukturkonservativen Ländern, wo der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt, verteile ich einfach Vollzeit auf weniger Köpfe und damit habe ich eben auch einen Einfluss darauf, aber jetzt keine statistischen Details. So. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die Arbeitszeit eine Korrelation zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes hat und bin deswegen noch einen Schritt weiter in der Historie zurückgegangen. Ich habe Geschichtsleistungskurs gehabt. Ich habe so einen leichten Schaden, werdet ihr in dem Vortrag an ein paar Stellen merken, dass ich ziemlich weit zurückspringe. Das hier ist die Vollzeit-Arbeitszeit über den historischen Vergleich. Also wie viel hat ein Mensch gearbeitet, der Vollzeit tätig ist? Das geht los irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, so 1880, als mein Urgroßvater noch gearbeitet hat und geht dann bis in unsere Tage. Und was ihr da feststellt, ist, dass das kontinuierlich nach unten segelt. Die beiden Einschläge sind die beiden Weltkriege. Da hat man eben nicht in der Fabrik leider gearbeitet, sondern auf dem Schlachtfeld. Aber ihr seht, das geht eigentlich kontinuierlich nach unten. Und die Frage an euch ist jetzt, wie sieht dieser Graph in 100 Jahren aus? Sind wir wirklich der Meinung, dass wir das Optimum der Arbeitszeit mit 37,5 Stunden getroffen haben und ab jetzt geht das einfach so weiter? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mich zumindest ungern darauf festlegen. John Maynard Keynes, auch nicht bekannt als der Vordenker des Kommunismus, hat gesagt im Jahr 1930, 100 Jahre später werden wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. 100 Jahre später nur noch 15 Stunden die Woche. Und wir sind bald in 2030. So, die Frage ist, wenn wir den Lebensstandard von damals gehalten hätten, dann würden heute vielleicht schon 15 Stunden reichen, um das tatsächlich zu schaffen. Ich will noch ein bisschen weiter zurückgehen. Es gibt ein großartiges Buch, James Sussman, kann ich sehr empfehlen. Es heißt, sie nannten es Arbeit. Und er untersucht da drin wirklich der Homo sapiens, der Urmensch, wie hat der sich eigentlich zur Arbeit verhalten? Wie sind wir überhaupt zur Arbeit gekommen? Und er hat versucht nachzurechnen, wie viel Arbeitszeit pro Woche hatte der eigentlich für Jagen, für Essen sammeln, für Schutzbauten und so weiter. Was denkt ihr, wie so ein Urzeitmensch, wie viele Stunden die Woche der gearbeitet hat? 14 Stunden. 14 Stunden? Ja, Treffer. Zwischen 12 und 15 Stunden hat er errechnet. Sehr gut. So, also wenn man über das Optimum der Arbeitszeit nachdenkt, vielleicht ist es am Ende des Tages das hier. Vier-Tage-Woche, Kellogg's, habt ihr vielleicht schon mal gehört, in jeder Vier-Tage-Diskussion kommt Kellogg's irgendwann als Beispiel. Die haben nämlich in den 30er Jahren die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert. Jetzt die Geschichtskenner von euch, die auch Geschichts-LK hatten, wissen natürlich, die USA hatten damals Great Depression, also es gab die große wirtschaftliche Krise, die haben das aus der Not heraus so entschieden. Die wollten keinen entlassen und haben deswegen die Stunden reduziert, hat Volkswagen übrigens auch mal ähnlich gemacht. Aber die haben das beibehalten bis in die 50er Jahre. Es hat sehr gut funktioniert mit 30 Stunden. Dann haben die Mitarbeiter selbst gesagt, wir würden aber gerne wieder Vollzeit arbeiten, denn mit dem Stundenverzicht war auch ein Lohnverzicht verbunden. Und 50er, 60er Jahre war das Wirtschaftswunder in den USA. Die wollten auch den neuen Kühlschrank, das neue Auto und haben gesagt, jetzt wollen wir wieder richtig Vollzeit arbeiten. So, also Arbeitszeitreduzierung in der Krise scheint auf jeden Fall gangbar und möglich zu sein. Jetzt sagt ihr, aber wir sind ja zum Glück noch nicht ganz in der Krise. Wir haben mit demografischem Wandel ganz andere Probleme. Woher sollen wir die Leute eigentlich alle kriegen, die für uns arbeiten? Ich habe noch ein Beispiel. Henning, du musst stark sein. Ich komme gleich wieder auf die Arbeitgeberschiene. Die DGB. Ja, du machst dir Sorgen. Ich habe das gedacht. Ich habe gedacht, wie konntest du mich hier empfehlen? Das mache ich hier für eine Propaganda. Der DGB im Jahr 1953 hat dieses berühmte Plakat gebracht. Samstags gehört Fati mir. Wir hatten damals in Westdeutschland eine Arbeitslosigkeit von 3%. Ich kann mir vorstellen, was unsere Kollegen damals zum DGB gesagt haben. Ihr habt doch nicht alle Sender auf dem Schirm. Ja? Wir haben Vollbeschäftigung. Bei uns geht jetzt richtig das Wirtschaftswunder los und ihr wollt den Samstag als Werktag abschaffen. ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Also ich bin froh, am Samstag mit meiner Tochter irgendwie den Tag verbringen zu können. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder zurück zu der 6-Tage-Woche von damals. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das deutsche Wirtschaftswunder trotzdem nicht ausgeblieben ist. Also nicht jede Arbeitszeitverkürzung führt zu wirtschaftlichem Chaos. Das, finde ich, kann man aus der Geschichte nehmen. So, jetzt Henning, ich komme jetzt zurück auf unsere Spur. Warum hat das aber funktioniert? Weil wir gerade in dieser Zeit angefangen haben, intensiv auch über Themen der Effizienz zu sprechen, der Technisierung zu sprechen, Produktivitätsvorteile zu ziehen. Und ein bekannter Mann ist Cyril Parkinson, der dieses Parkinson'sche Gesetz geprägt hat. Es sind 3 insgesamt, aber ich habe 1 mitgebracht, das da heißt: Arbeit dehnt sich in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Bewältigung zur Verfügung steht. Könnte was dran sein, ne? So merkt man auch bei Schulkindern so, wenn du 3 Wochen hast, um das fertig zu machen, dauert das genau 3 Wochen bis an den letzten Abend und ihr habt vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gesammelt. Also man kann Effizienzen tatsächlich heben. Und unser Problem ist das, darüber möchte ich hier mit einer ersten These sprechen. Olaf Scholz hat recht, die Deutschen arbeiten stundenmäßig mehr als jemals zuvor. Aber unser Problem ist, die Produktivität sackt ab. Wir haben ein Produktivitätsproblem in Deutschland. Und wenn man sich näher angucken will, woran das liegt, ich kann auch dieses Buch hier sehr empfehlen von David Graeber, Bullshit Jobs. Das liegt vielleicht daran, dass wir die Produktivitätsgewinne aus der Fertigung von den Blue Collars genommen haben, um ganz viele Bullshit Jobs in der Verwaltung zu schaffen. Und wir stehen jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt aus meiner festen Überzeugung. Wir haben mit künstlicher Intelligenz und Robotik 2 Produktivitätsatombomben, die wir zünden können. Und die Frage wird sein, ob wir es wieder nutzen, um mehr Bullshit-Jobs zu schaffen, oder ob wir es wirklich nutzen, um produktiver zu werden. Und ich habe hier mal ein kurzes Video mitgebracht.
I forgot my tools again.
Reicht, glaube ich. Das ist heute, das noch nicht mal, das Video ist, glaube ich, auch mittlerweile 1,5 Jahre schon wieder alt. Also stellt euch vor, was in 10 Jahren möglich ist. Das ist wirklich ein Produktivitätswunder und es liegt jetzt an uns, das richtig einzusetzen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin für jede Diskussion um Arbeitszeitverkürzung offen. Nur es geht nicht, wasch mich aber, mach mir den Pelz nicht nass. Wir müssen diese Dinger nutzen, wenn wir weiter über Arbeitszeitreduzierung reden wollen. Also, meine erste These ist: Lasst uns weniger über Arbeitszeit und mehr über Produktivität sprechen. Übrigens, Friedhof Bergmann sagt, dass genau das Ziel sein muss, die Technik zu nutzen, damit der Mensch keine repetitiven, dummen Aufgaben macht, sondern das machen kann, wofür er wirklich da ist. Homeoffice, du hast das angesprochen. Wie sieht's aus mit dem Homeoffice? Wie ist der aktuelle Stand? Auch hier Nachrichten aus dem Silicon Valley. Google zwingt Angestellte zurück ins Büro, aus für hybrides Arbeiten, selbst bei Zoom, dem Videokonferenzhersteller. Meta droht den Mitarbeitern mit Kündigung, wenn sie im Homeoffice bleiben. Also da ist richtig Druck drauf. Nicht nur Silicon Valley kann schrille Töne, auch der deutsche Mittelstand. Wer ist der schrillste Mittelständler, wenn es um solche Themen geht? Wer haut immer einen raus? Wolfgang Grob natürlich. Wolfgang Grob sagt, wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, dann ist er unwichtig. Den musst du auch erstmal bringen, ne? Den musst du auch erstmal bringen. Alter Schwede. Gut, jetzt ist Wolfgang Grob natürlich so ein Extrembeispiel. Der lässt ja auch seine Kinder öffentlich gegeneinander antreten, wer seine Nachfolger antreten darf. Also von daher, aber es gibt eben auch hier Kaspar Röhrstedt von Adidas, der Chef. Es gibt auch smarte junge Manager, die dann Sätze sagen wie: Für mich ist nicht die Frage, ob Arbeit von zu Hause aus möglich ist, sondern ob sie menschlich sinnvoll ist. Der Mann hat mehr Jogginghosen ins Homeoffice verkauft als jeder andere, aber er hat scheinbar irgendwie einen Klemmer mit dem Thema. Und ich will seine These untersuchen. Ist Homeoffice unmenschlich? Und jetzt kommt wieder Geschichtsleistungskurs. Ich glaube das gar nicht. Es gibt keinen historischen Beleg dafür. Arbeit von zu Hause ist das Normalste der Welt. Über Jahrhunderte haben Menschen da gearbeitet, wo sie gelebt haben. Das galt auf dem Bauernhof. Und wenn ihr heute durch deutsche alte Städte geht und so Fachwerk seht, dann seht ihr förmlich noch, dass neben der Werkstatt der Schlafsaal für die Gesellen ist. Es war völlig normal, das beides zu verbinden. Das brach erst auf, als die Industrialisierung anfing und wir große Fabriken hatten, die Leute in die Städte kommen. Das war der Punkt, wo wir angefangen haben, den Wohnort und die Arbeitsstätte auf einmal aufzutrennen. So. Und es gab übrigens einen, der hat das gar nicht gefallen, nämlich der Gewerkschaftsbewegung, der Sozialdemokratie. Ich habe mal im Archiv der SPD recherchiert und habe das hier gefunden, das finde ich ganz witzig. Heimarbeiterin werde Sozialistin, lass dich in der Heimarbeit nicht ausbeuten. Klar, weil die hatten auch keine Lust, dass die Leute alle zu Hause sitzen, dann kann man sie nämlich so schlecht für den Arbeitskampf mobilisieren. Deswegen waren die dafür, dass man in die Fabriken geht, um da dann wirklich Arbeitskampf zu machen. Aber das nur so als Randnotiz. Also die SPD hat von diesem Prozess profitiert, dass man auf einmal zentrale Arbeitsorte hatte. Wer war denn der Verlierer? Jetzt könnte man vielleicht auf ihn kommen, den Hofhund Bello. So wie heute die Hunde nach dem Homeoffice der Corona-Zeit keinen mehr haben, der mittags mit ihnen Gassi gehen will. Das wäre eine These. Ich sage euch, die echte Verliererin dieser Zeit ist das hier, sind die Frauen. Das sagt nicht ich, sondern sagt Claudia Golden, die ist Wirtschaftsnobelpreisträgerin 2023. Und die hat ganz genau errechnet, wo war der größte Bruch der Erwerbstätigkeitsquote von Frauen in der kompletten Wirtschaftsgeschichte. Und das war der Zeitpunkt, wo es den größten Bruch gab. Ist ganz klar, irgendjemand musste sich um Haus und Kinder kümmern. Und dann hat man das typische Rollenmodell entschieden, pass auf, dann gehst du in die Fabrik zum Arbeiten, ich bleib zu Hause und kümmere mich drum. Also wenn ihr über dieses Rollenmodell nachdenkt, es kommt aus dieser Zeit. Vorher war es völlig normal, dass Frauen mitgearbeitet haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem privaten Umfeld nehme ich jetzt auch wieder wahr, dass gerade die Frauen darunter leiden, dass die Unternehmen ihre Leute zurück ins Unternehmen holen. Weil es eben nicht mehr ganz so leicht ist, dann die ganzen Jobs rund um Kinderbetreuung und Co., den Haushalt zu organisieren, wenn man gleichzeitig wieder vom Chef hört, nee, du musst auf jeden Fall wieder ins Büro kommen, es geht gar nicht. Und da kann man viel über Rollenmodelle, wir können nachher darüber diskutieren, aber es ist nun mal leider Fakt, das hier ist die Teilzeitquote von Frauen in Deutschland, der orangene Balken da. Und ihr seht, das sind die Lebensjahre der Kinder, fängt hier an, Kinder unter 3 Jahre bis Kinder 15 bis 17. Es geht nicht nur darum, dass die Frauen in Teilzeit arbeiten, während die Kinder klein sind, die bleiben dann in dieser Teilzeitfalle gefangen. Und deswegen ist mein Plädoyer, wir müssen über Homeoffice nachdenken, wenn wir diese Reserve im demografischen Wandel heben wollen. So. Henning sagt jetzt, aber heute gibt es auch gute Gründe gegen Homeoffice. Kann doch nicht sein, dass du jetzt die ganze Zeit für Homeoffice sprichst. Ja, gibt es. Aber lasst uns die nochmal genauer unter die Lupe nehmen, zumindest die Argumente, die wir häufig so raushauen. Also ein paar Antithesen musst du noch aushalten, Henning. Ich höre immer wieder, dass das Homeoffice ist nichts für Teamarbeit. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ne? Das Homeoffice kannst du ja nicht im Team arbeiten. Für uns gilt das, für mich gilt das auch noch. Ich habe das nicht gelernt, im Homeoffice im Team zu arbeiten, aber ich habe mal ein Bild mitgebracht. Für ihn hier bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch gilt. Junge Leute, die ihre komplette Jugend irgendwie in Games gezockt haben, mit Kopfhörern auf, mit Leuten auf der ganzen Welt sich strategisch abgestimmt haben, ich weiß nicht, ob der nicht in der Lage ist, sich aus dem Homeoffice im Team abzustimmen. Ich habe ein junges Startup in Braunschweig kennengelernt, die arbeiten komplett im Homeoffice. Sage ich, wie macht ihr das? Sagt ihr ganz klar, wir machen frühmorgens Zoom an, setzen Kopfhörer auf und wenn ich den anderen brauche, dann rufe ich halt rüber. Also läuft die Videokonferenz komplett durch. Und das kommt natürlich aus genau der Kultur. Die Frage ist, dass wir das noch nicht können, heißt nicht, dass das niemand kann. Dann das hier. Auf Distanz kann man keine Loyalität aufbauen. Das wären alles Söldner. Wenn die nur im Homeoffice arbeiten, dann wären das Söldner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von FC Bayern-Fans in China. Der FC Bayern hat China für sich als großen Markt erkannt. Die Jungs sehen mir nicht so aus, als ob sie morgen BVB-Trikot anziehen. Eigentlich schade. Eigentlich schade, ja. Okay. Also keiner von denen war jemals im Stadion Bayern München und trotzdem scheint man Loyalität aufbauen zu können. Vielleicht machen wir es noch nicht richtig. Letzter Punkt, höre ich auch ganz oft. Aber um kreativ zu sein, da muss man doch im Team mal zusammen. So. Ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Also Beethoven hat seine Symphonien nicht im Team komponiert, sondern ganz allein. Es gibt ganz viele große Kreativmomente, die alleine passiert sind, nicht im Team passiert sind. Team ist wichtig, um einen Resonanzboden zu haben, um mit seiner Idee mit anderen mal drüber zu sprechen. Es gibt sogar ernsthafte Untersuchungen, die sagen, dass Teams gerade nicht kreativ sind, weil man nämlich Angst hat, mit seinen radikalen Ideen die anderen zu verprellen. Und deswegen sucht man im Team erstmal den kleinsten gemeinsamen Nenner. Von daher, ich finde, dass wir manchmal so platt und pauschal sagen, warum Homeoffice nicht funktioniert, zeigt, dass wir noch nicht genügend drüber gesprochen haben. Meine zweite These. Ich bin zu 100% dabei, Corona ändert 150 Jahre Arbeitskultur nicht. Es ist klar, dass wir das noch nicht alles können. Und deswegen war es auch richtig, dass viele Betriebe sagen, kommt bitte erstmal wieder zurück ins Büro. Aber es entbindet uns nicht, ab jetzt darüber zu sprechen, wie Homeoffice in Zukunft klug eingesetzt werden kann. Ich erlebe viele Betriebe, die die Diskussion für sich beendet haben, weil sie denken, Corona ist vorbei. Ich halte das für einen großen Fehler. Letzter Block, der geht auch ein bisschen schneller. Purpose. Der große Sinn und Zweck hinter Arbeit. Ich habe neulich zu meiner Tochter, das ist mir so rausgerutscht, gesagt, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. So, weil man das so sagt. Das sagen auch Mittelständler gerne, um zu zeigen, du pass mal auf, das eine ist Freizeit, das andere ist Job und jetzt komm mal her. Aber die Wahrheit ist, wir alle sind so eigentlich gar nicht mehr sozialisiert. Meine Eltern, die Babyboomer, waren ja schon die, die sich irgendwie mit der Krawatte gegängelt fühlen und bei Woodstock und sonst wo gesagt haben, pass auf, ich möchte als Mensch im Ganzen arbeiten und ich möchte meine Identität nicht am Werkstor abgeben. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass diese Babyboomer auf ihre alten Tage dafür sorgen, dass man auf einmal Sneaker in der Bank tragen kann. Das sind gar nicht wir Jungen, sondern ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das sind jetzt Vorstände Ende 50, die auf ihre alten Tage nochmal sagen, Sneaker in der Bank ist übrigens okay. Weil die das eigentlich ihr Leben lang so gesehen haben und jetzt sozusagen auf den letzten Metern nochmal eine Chance haben, das zu realisieren. Und die haben uns, die haben mich erzogen. Friedrich Bergmann ist vielleicht stilprägend für die im Sinne von, es geht um eine Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und ich glaube, mit meinen Eltern, mit Menschen wie ihm, ist eine Generation gewachsen, eine Generation Y, zu der ich gehöre, die nun mal hinterfragt, die wissen will, warum etwas so ist. Und meine Eltern haben mir immer eingebläut, gib dich nicht mit der Antwort zufrieden, weil es schon immer so war. Das habe ich von zu Hause gelernt. Jetzt kommen Typen wie ich in die Wirtschaft und fragen, warum, 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 warum. Und es ist klar, dass damit die Sinnfrage von Arbeit gestellt ist. Es ist für mich völlig klar, dass die Sinnfrage von Arbeit gestellt ist. Wir können es uns auch leisten, diese Sinnfrage zu stellen, weil wir nach Maslow ganz oben auf der Pyramide sitzen. Es geht nicht mehr darum, zu überlegen, wie kann ich meine Wohnung zahlen, sondern für immer mehr geht es darum, Selbstverwirklichung im Job zu suchen. Aber wir alle wissen eben auch, wenn uns alle Türen offen stehen und wir am Ende trotzdem so da sitzen und sagen, Kacke, ich fühle mich hier nicht wohl, dann sind auch wir selber dran schuld. Und deswegen versucht, ich glaube, eine junge Generation auszuschließen, dass sie auf den falschen Job setzt, der ihnen keinen tieferen Sinn gibt. So, also fragen immer mehr Menschen nach dem Sinn ihrer Arbeit und die HR-Abteilung haben zusammen mit Marketing geantwortet. Ich bin zukunftssicherer, deutsche Rentenversicherung. Oder hier, diese junge Dame. Stress, Überarbeitung, Langeweile, Sinn. Noch nie wurde mit so viel Sinn beim ADAC ein Auto abgeschleppt. Oder hier, bringen Sie Deutschland ins digitale Zeitalter im Trainee-Programm. Ihr wollt gar nicht wissen, was man da macht, wenn man festbeschäftigt ist. Ja? Im Trainee-Programm rettest du da schon die Welt. Ja, also wir haben viel versprochen, wie tief der Sinn in der Arbeit ist. Und dann kam in den letzten 2 Jahren die gar nicht ganz so quiete Quittung. Ich weiß nicht, ob ihr den Trend der Quiet Quitter kennt. Solltet ihr euch bei TikTok, Instagram und Co. mal angucken. Viele junge Leute, die sagen, ich lasse mich von euch nicht mehr verarschen. Von diesen Versprechen, dass ich hier das digitale Zeitalter präge und am Ende sitze ich doch nur da und mache Excel-Tabellen wie immer und überall. Ich mache Dienst nach Vorschrift, genauso viel wie ich muss, weil ich weiß, den Sinn des Lebens finde ich außerhalb der Arbeit. Das ist der Trend. Der ist nicht neu, gab es auch schon immer. Holen wir ein bisschen Zeit rein und überspringen das. Die können sich im Grunde auf Aristoteles beziehen. Der hat auch schon gesagt, Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens, sondern notwendiges Übel. Das sind die Quiet Quitter. Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte, dass junge Leute sagen, ich mache wirklich nur noch so viel wie nötig. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Wie kann man diese Generation wieder für Arbeit begeistern? 2 Wege. Der eine, misslungen, ist die Hansestadt Hamburg. Das ist eine Marketingkampagne der Hansestadt Hamburg, die gibt euch den Fiskus und sagt, ich bin unkündbar. Und du so? Das ist die geilste Kampagne, um die Leute anzusprechen. Wenn du Quiet Quitter bist, dann bist du sofort beim Fiskus, oder? So, Dienst nach Vorschrift, ich bin unkündbar. Supergeil. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir dürfen uns nicht auf das Spiel einlassen, sondern wir müssen knallhart anerkennen, ich habe das hier in diesem Satz mal versucht zusammenzufassen. Bei einer NGO Excels schieben kann weniger sinnstiftend sein, als in einer Waffenfabrik den Panzer zu montieren. Das hat er doch hoffentlich nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Das hat er gesagt, Henning Beck aus 12 Gesetze der Dummheit, kann man auch mal lesen. Aber er hat recht mit dem, was er da sagt. Es geht nicht um den Purpose des Unternehmens als Ganzes, sondern es geht darum, wie ich mich jeden Tag selbstwirksam in dem Job fühle, den ich da mache. Und ihr habt hier in der Nachbarschaft einen Unternehmer, ich habe schon gefragt, Barkhorn kennt ja jeder, der, finde ich, hat einen guten Weg gefunden, diese Frage klug zu beantworten. Er hat gesagt, bei Barkhorn verstehen wir Stellenanzeigen als Produktangebot. Jede Stelle sucht einen Käufer und keinen Bewerber. Das ist das, was wir uns angucken müssen. Nicht den Purpose des Unternehmens, sondern den Purpose jeder einzelnen Stelle. Ihr müsst mit der Stellenanzeige deutlich machen, warum es geil ist, da zu arbeiten. Dann hat das Unternehmen in Gänze garantiert guten Purpose. Letzten zwei Folien. Das heißt aber auch, wir müssen vielleicht manches, was althergebracht gut funktioniert hat, mal hinterfragen. Eine Sache, die wir, glaube ich, hinterfragen können, ist das hier. Bei uns im Unternehmen ist Weiterbildung natürlich möglich, wenn es dem Unternehmen hilft. Also den Gärtnerkurs zahlen wir Ihnen natürlich nicht. Das ist ein Satz, den ich selber schon ungefähr so gesagt habe. Und jetzt bitte ich euch einfach mal, das für einen Moment zu reflektieren und festzuhalten, es gibt ganz viele Menschen, die den ganzen Tag als Büroangestellte mit Excels arbeiten und am Wochenende einen Gärtnerkurs machen, um sich selbst zu finden. Aber es gibt ganz wenig Gärtner, die am Wochenende Excel-Tabellen bauen. Und unser Job ist doch, wenn man dazu steht, dass der Mensch in Gänze zählt und nicht nur der Mitarbeiter, dass die Leute sich in Gänze motiviert fühlen. Und deswegen mein Vorschlag, was das heißen kann, auch umzudenken. Wir haben keine Regelung für die Auswahl von Weiterbildungsangeboten. Du entscheidest, welches Weiterbildungsangebot du nimmst. Und wenn du dich für einen Gärtnerkurs entscheidest, dann mach's gerne. Unter einer einzigen Bedingung, du berichtest uns anderen darüber, was es dir gebracht hat, wie es dich inspiriert hat, damit wir alle davon lernen können. Und der Gedanke kommt ehrlicherweise auch nur so halb von mir, sondern mehr aus diesem Buch, Keine Regeln, von dem Gründer von Netflix, vor allem mitgeschrieben, der sagt, die Bürokratie in Unternehmen, die Frage von, wo und wie darf ich mir ein Seminar buchen, wie muss ich meine Reisekosten abbuchen und so weiter, ist neben Purpose der größte Killer für das Gefühl von Selbstwirksamkeit. So, ihr habt es geschafft. Letzte These, die ich damit noch hier an die Wand werfen will. Für mich ist ganz klar, New Work fängt nicht mit Purpose an, sondern New Work fängt mit Selbstwirksamkeit jedes einzelnen Mitarbeiter an. Und wenn ihr das geschafft habt, dann braucht ihr keine großen Marketingkampagnen, aber seid wesentlich näher am Thema New Work als zuvor. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so lange durchgehalten habt.